Radio Prag Nachrichten.
Tschechien kritisiert das weißrussische Regime für die Verurteilung von Oppositionsführern. Das Außenministerium bereitet die Ausweisung ukrainischer Diplomaten vor. Laut STEM-Umfrage bekämen die linken Parteien derzeit eine haushohe Verfassungsmehrheit. Das tschechische Außenministerium kritisierte am Montag das weißrussische Regime für seinen Umgang mit der Opposition. Minister Schwarzenberg erklärte, er sei zutiefst beunruhigt über die Verurteilung des weißrussischen Oppositionsführers Andrei Sannikov. Weißrussland entferne sich von allen Ambitionen, sich der Europäischen Union anzunähern. Am Ende bezahlten dafür die Bürger, sagte der tschechische Chefdiplomat und forderte erneut die Respektierung der Menschenrechte. Andrei Sannikov war am Samstag zu 5 Jahren Haft für die Teilnahme an Demonstrationen von Oppositionellen verurteilt worden, seine Frau, eine weißrussische Journalistin, zu 2 Jahren auf Bewährung. Das tschechische Außenministerium bereitet die Ausweisung ukrainischer Diplomaten vor. Dieser Schritt sei eine übliche Antwort auf die am Montag erfolgte Ausweisung tschechischer Diplomaten aus der Ukraine, erklärte Außenminister Schwarzenberg am Montag nach einem Treffen mit seinem Amtskollegen aus Moldawien. Das tschechische Außenministerium werde sich jedoch bemühen, die Angelegenheit diskret zu regeln, hieß es. Die 2 tschechischen Diplomaten sind inzwischen von Kiew aus in die Heimat zurückgeflogen. Die ukrainische Regierung hatte den Diplomaten vorgeworfen, über 2 einheimische Mittelsmänner Militärspionage zu betreiben. Schwarzenberg wies die Vorwürfe zurück und interpretierte das ukrainische Verhalten als Revanche für das Asyl, das Tschechien dem ukrainischen Ex-Minister Bogdan Danilyschin gewährt. Nach der jüngsten Wahlumfrage der Agentur STEM brächten die Sozialdemokraten und die Kommunisten mit 126 von 200 Mandaten eine stabile Verfassungsmehrheit zustande. Davon kämen die Sozialdemokraten allein auf 94 Mandate. Die 2. große Volkspartei, die Bürgerdemokraten, erhielten 46 und die Partei Top 09 insgesamt 28 Mandate. Die Koalitionspartei der öffentlichen Angelegenheiten, VV, würde nicht wieder ins Abgeordnetenhaus einziehen. Neuer Chef der tschechischen Nationalgalerie wird der Wirtschaftsfachmann Wladimír Rössel. Kulturminister Jiří Besser gab am Montag diese Entscheidung bekannt. Rössel habe eine weitaus komplexere Konzeption für die Entwicklung der Nationalgalerie vorgelegt, die sich auch dem Ausland öffne, erklärte der Minister. Mitbewerber war der Kunsthistoriker Jiří Veit. Kritiker dieser Entscheidung werfen Rössel vor, er habe keine kunsthistorische Ausbildung und nicht ausreichend Erfahrung auf dem Gebiet der Kunst. Rössel tritt am 1. Juni sein Amt an und löste den langjährigen, umstrittenen Leiter der Nationalgalerie Milan Knižák ab. Die Talfahrt der tschechischen Bierproduktion scheint vorerst gestoppt. Das meldete am Montag der Verband der Bierbrauer und Melzer auf der Grundlage regelmäßiger Absatzzahlen der einzelnen Mitglieder. Noch im vergangenen Jahr hatten die tschechischen Bierbrauer Einbußen von rund 8% hinnehmen müssen im Vergleich zu 2009, als die Krise begann. Der Verband begründete die Konsolidierung des Konsums mit den steigenden Tourismuszahlen und dem guten Wetter während der Eishockey-WM. Und noch ein Blick auf das aktuelle Wetter. Am Dienstag ist es in Tschechien überwiegend bedeckt. Örtlich ist mit Regen oder Regenschauern zu rechnen. Am Nachmittag und Abend nehmen Bewölkung und Niederschläge ab. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 16 bis 20 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Christian Rühmkorff.
Willkommen beim deutschsprachigen Programm von Radio Prag. Durch die Sendung führt Sie Margareta Kachlikova. Zunächst der Themenüberblick. Die tschechische Regierungskoalition ist neuen Spannungen ausgesetzt. Die Regierungskrise, die man vor einem Monat für gewandt hielt, ist wieder aktuell. Wir wenden uns diesem Thema auch im Politgespräch zu. Den Politikwissenschaftler und unseren freien Mitarbeiter Robert Schuster fragen wir unter anderem, ob die vorzeitige Parlamentswahl eine Lösung der Krise wäre. Und außerdem blicken wir in unserer Sendung noch auf die Leistungen der tschechischen Eishockey-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in der Slowakei zurück. Bleiben Sie dran! Die neueste Regierungskrise hat eine weitere Dimension erhalten. Begonnen hatte sie mit der überraschenden Rücktrittserklärung des Vizepremiers für den Kampf gegen Korruption Radek John am Mittwoch vergangene Woche. Johns Partei der öffentlichen Angelegenheiten, die VV-Partei, stand bereits einen Tag später erneut im Mittelpunkt. Erneut ist eine geheime Aufnahme aufgetaucht. Diesmal wurde eine interne Parteibesprechung vom März aufgenommen, bei der sich der damalige Verkehrsminister und faktische Parteichef Vid Bárta seiner außergewöhnlichen Beziehung zu Staatspräsident Klaus rühmt. Zudem reden die Mitglieder offen über die Parteifinanzen. Das hat zu weiteren Spannungen in der Regierungskoalition geführt. Mehr von Till Janzer.
Vid Bárta, der damalige Verkehrsminister, spricht. Staatspräsident Klaus sei sehr selbstbezogen, aber ihm stünden auf der Prager Burg zu jeder Zeit die Türen offen, brüstet sich Bárta. Auf der Aufnahme zu hören sind auch noch weitere Interner. Der eigentliche Chef in der VV-Partei suchte daher noch am Freitag nach den richtigen Worten für eine Entschuldigung.
Die Aufnahme ist in vielem eine Übertreibung. Ich saß mit einer Gruppe von Menschen bei mir zu Hause bei einer Flasche schweren Weines. Dass ich mir in meinem angetrunkenen Zustand gegenüber meinen Parteifreunden erlaubt habe, meine Beziehungen zum Staatspräsidenten zu überhöhen, tut mir sehr leid. Dafür muss ich mich bei ihm natürlich entschuldigen.
So Bárta. Der angesprochene Václav Klaus wollte möglichst wenig Aufhebens um die Affäre machen.
Mich lassen diese Aufnahmen kalt. Ich habe kein Interesse, kraftmeierische Worte zu kommentieren, die auf einer geschlossenen Sitzung geäußert werden. Mehr als die Worte stört mich, dass schon wieder Spielchen mit geheimen Mitschnitten betrieben werden.
Und diese Spielchen haben zu einem weiteren Regierungsstreit geführt. Allerdings hängt er nur zum Teil mit den Aufnahmen zusammen. Vielmehr ist die Partei der öffentlichen Angelegenheiten allgemein unzufrieden über ihre Rolle in der Koalition. Parteichef Radek John, der in dieser Woche von seinem Posten als Vizepremier für den Kampf gegen Korruption zurücktreten will, bezeichnete sich und seine Leute in einer Fernsehtalkshow am Sonntag als politische Amateure. Diese Amateure hätten sich von den Koalitionspartnern über den Tisch ziehen lassen und deswegen sei der Koalitionsvertrag hinfällig. John verlangte eine Regierungsumbildung, bei der seine Partei 4 anstatt wie bisher 3 Ressorts erhalte.
Wenn wir in der Regierung bleiben, dann müssen wir sinnvolle Positionen erhalten, von denen aus wir Ergebnisse präsentieren können. Andernfalls hat der Verbleib in der Regierung keinen Sinn.
Ergebnisse will die VV-Partei vor allem beim Kampf gegen die Korruption nachweisen. Als eine sinnvolle Position bezeichnete John daher das Justizministerium. Das liegt derzeit in der Kompetenz des bürgerdemokratischen Vizechefs Jerzy Pospíšil und der zeigte sich nicht sonderlich begeistert über Johns Forderung. Aber auch der zweite Koalitionspartner, die Partei Top 09, ist aufgebracht. Denn auf der geheimen Aufnahme vom März wird angedeutet, dass die offiziellen Angaben über die Finanzen der VV-Partei nicht der Wirklichkeit entsprechen. Am Sonntag traf sich deswegen die Top 09 zu einer Sondersitzung über die Koalition. Ergebnis: Die Partei der öffentlichen Angelegenheiten solle ihre Konten offenlegen. Finanzminister und Top 09-Vizechef Miroslav Kalousek.
Eine Partei, die sogar ihre Existenz auf den Kampf gegen Korruption gründet und aus welchem Grund und unter wie viel Promille auch immer über Zweifel an ihre Finanzierung informiert, muss selbst das größte Interesse daran haben, die Öffentlichkeit vom Gegenteil zu überzeugen. Ihre Finanzierung muss klar wie Brunnenwasser sein.
Wie und wann sich die Koalitionspartner mit der neuen Krise auseinandersetzen wollen, war bis zum frühen Montagnachmittag noch nicht klar.
Till Janzer hat berichtet. Die tschechische Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der Weltmeisterschaft in der Slowakei die Bronzemedaille gewonnen. Sie hat damit zwar nicht den Titel aus dem Vorjahr verteidigt, mit ihrer Spielweise und ihrem Auftreten aber hat sie die Herzen der Fans erobert. In ihren 9 Turnierspielen erlitt das Team von Auswahltrainer Alois Hadamczyk nur eine Niederlage im Halbfinale gegen Schweden. Durch diese Niederlage wurmte sehr, weil sie den Traum vom 7. WM-Gold für die Tschechen zerplatzen ließ. Lothar Martin berichtet.
Freitag 13. für mich sehr, sehr traurig, trauriger Tag.
Einen Tag nach der 2:5 Niederlage gegen die Schweden versuchte der tschechische Headcoach Alois Hadamczyk schon wieder etwas zu lachen. Im Scherz bemühte er die Mär vom Unglückstag, Freitag, dem 13., um einen Sündenbock für den harten Aufprall seiner Mannschaft zu finden. Bis dorthin hatten seine Schützlinge ein Turnier der Superlative gespielt und waren nach 7 Begegnungen auch 7-mal als Sieger vom Eis gegangen. Von allen WM-Teilnehmern hatten die Tschechen das erfolgreichste Spielsystem, im Halbfinale gegen Schweden aber habe man viele individuelle Fehler gemacht und kein Spielsystem funktioniere, wenn diese Fehler passieren, sagte Hadamczyk. Zum ersten Mal nach dem Eröffnungsspiel gegen Lettland war die tschechische Mannschaft im 2. Drittel gegen Schweden in Rückstand geraten. Sie reagierte aber nicht abgeklärt und geduldig. Seine Teamkollegen hätten vielmehr ihre Abwehraufgaben zu stark vernachlässigt, befand nach der Pleite der im WM-Turnier überragende Torwart Ondřej Pavelec. In diesem Spiel hatten die Schweden viel zu oft Konterchancen, bei denen sie in Überzahl waren, und das geht in einer so wichtigen Begegnung nicht. Insbesondere im 3. Drittel haben wir zu schnell den Kopf verloren und ungestüm angegriffen, anstatt geduldig zu spielen und auf unsere Chancen zu warten. Als die Schweden ihr 3. Tor erzielten, war das Spiel gelaufen. Der Traum vom Gold war leider zerplatzt. Am Sonntag aber, als es im kleinen Finale immerhin noch um Bronze ging, da waren Pavelec und Co. dann wieder voller Tatendrang. Die tschechischen Spieler wollten nicht mit leeren Händen nach Hause kommen und das sah man ihrem Spiel auch an. In einem Offensivspektakel erster Güte bezwangen sie die russische Mannschaft mit 7:4 und brachten zum 4. Male seit 1993, als Tschechien eigenständig wurde, die Bronzemedaille mit nach Hause. Eine Plakette, die auch Angreifer Jiří Novotný gern in Empfang nahm. Die Freude ist riesig, denn nach der Niederlage gegen Schweden waren wir schon etwas ernüchtert. Für mich und die Jungs kann ich sagen, dass diese Medaille für uns den gleichen Wert besitzt wie das mögliche Erreichen des Finales. Das Spiel um Platz 3 ist etwas spezifisch, aber wir haben es super gemeistert und sind da jetzt wieder voller Freude. Stolz und Freude über die Vorstellungen der Cracks um Superstar Jaromír Jágr haben in den zurückliegenden Wochen auch die Menschen in Tschechien in großem Maß verspürt. Der Präsident des tschechischen Eishockeyverbandes Tomáš Král sparte deshalb nicht mit Lob. Was die Jungs bei dieser Weltmeisterschaft gezeigt haben, war famos. Mit ihren Leistungen haben sie die Stimmung der Leute bei uns zu Hause merklich verbessert, zumal in einer Zeit, in der die Dinge, die gerade in der Öffentlichkeit passieren, nicht gerade angenehm sind. Von der Leistung und dem Auftreten der Mannschaft bin ich wirklich sehr begeistert.
Soweit der Bericht von Lothar Martin zur Eishockey-Weltmeisterschaft in der Slowakei. Weitere Einschätzungen und Kommentare zum Abschneiden der tschechischen Mannschaft bei dieser WM können Sie am Mittwoch in unserem Sportreport hören. Sie hören Radio Prag, die Sendungen des tschechischen Rundfunks für das Ausland. Der Streit in der bürgerlichen Regierungskoalition von Premier Petr Nečas scheint kein Ende zu nehmen. Sie haben es bereits in unserem Tagesecho gehört. Es vergeht kaum eine Woche, an der nicht eine neue Front eröffnet würde. Die Hauptkonfliktlinie verläuft dabei stets zwischen den Bürgerdemokraten von Regierungschef Nečas und der kleinsten Regierungspartei, der populistischen Partei der öffentlichen Angelegenheiten. Auf den ersten Blick scheint es, als würden beide Parteien darüber streiten, wie man die Korruption in Tschechien am effektivsten bekämpfen kann. Auf den zweiten Blick scheint es aber wohl eher um Personalfragen zu gehen, das heißt, welche Partei welche Posten besetzen darf, um auf diese Weise ihren Einfluss geltend zu machen und die anderen Regierungspartner zu schwächen. Aber vielleicht gibt es ja noch andere Ursachen für den Streit. Dazu nun ein Gespräch mit dem Politikwissenschaftler und Radio Prag-Mitarbeiter Robert Schuster.
Das Politgespräch.
Also Robert, wie verfahren ist die Lage eigentlich und welchen Eindruck hinterlässt das ewige Gezänk bei den Wählern?
Ja, keinen guten, da muss man sich wohl nichts vormachen, denn wenn man sich die Umfragen anschaut, was die Zustimmungsrate zu dieser Regierung angeht, dann haben diese Zustimmungsraten mittlerweile einen Tiefststand erreicht, wobei die Tendenz noch weiter nach unten zeigt. Also insofern hat die Regierung wirklich jetzt auch die Öffentlichkeit gegen sich. Obwohl auf der anderen Seite die Regierungsparteien immer wieder betonen, zumindest rhetorisch, dass sie am vorgesehenen Reformprogramm weiter arbeiten werden, dass sie nach wie vor die wichtigsten Reformen im Sozialbereich, im Rentenbereich durchziehen wollen. Es gibt zwar immer wieder Streits um Details, ob jetzt ein gewisser Steuersatz nach oben zeigen soll oder nach unten, aber bei den Grundzügen gibt es Einigung. Also das wird dann auch immer wieder von den drei Regierungsparteien wiederholt. Aber man muss sich natürlich die Frage stellen, wenn eine Regierung mit einer derart schlechten Stimmung konfrontiert ist von Seiten der Bevölkerung, der Öffentlichkeit, ob sie dann überhaupt noch den Mut und auch die politische Kraft haben wird, diese Reformen, die sie ja offiziell immer noch durchführen will, auch tatsächlich zu verwirklichen. Denn wenn die Regierung die Reformen anpacken will, dann muss sie das in diesem Jahr schaffen, also im Jahr 2011, weil das ist ein Jahr, wo es keine Wahlen gibt, also sowohl Regionalwahlen wie Senatswahlen, weil im nächsten Jahr wird dann schon mit 1. Januar 2012 wird der Wahlkampf eröffnet werden und dann wird sich's nur sehr schwer reformieren lassen.
Ja, und wären Neuwahlen ein möglicher Ausweg?
Wenn ich das jetzt aus der Sicht, sage ich mal, jetzt aus seiner politischen Sicht sehen würde, aus seiner wahltaktischen Sicht, dann hätten Neuwahlen nur dann Sinn, wenn eine der jetzigen drei Regierungsparteien tatsächlich die Chance hätte, zumindest die theoretische Chance hätte, dann nach den Wahlen besser dazustehen als jetzt. Das heißt, wenn zum Beispiel die Bürgerdemokraten sagen könnten, wir sind jetzt dieses permanenten Streits leid, wir feuern jetzt die öffentlichen Angelegenheiten, wir werfen sie aus der Regierung hinaus und machen jetzt reinen Tisch, wir gehen dann zu den Wahlen und wir erhoffen uns davon, dass uns der Wähler für unseren Mut, dass wir endlich mit diesem Zirkus, mit diesem politischen Zirkus aufgeräumt haben, dass er uns dann für diesen Mut praktisch belohnt und wir dann ein stärkeres Mandat haben werden, eine stärkere Regierung bilden werden. Das kann aufgehen, muss aber nicht. Es gibt natürlich Fälle, gerade im deutschsprachigen Raum, wo das gelungen ist. Ich erinnere an den früheren Hamburger Bürgermeister Olaf von Beuys, der auch eine populistische Partei aus der Regierung geworfen hat und dann die absolute Mehrheit gewonnen hat in Hamburg, oder Wolfgang Schüssel in Österreich, auch die Freiheitlichen aus der Regierung geworfen hat und dann haushoch gewonnen hat. Wie gesagt, momentan fehlen noch die Voraussetzungen dafür, dass auch Peter Netscher sich auf diese Weise dieses unbeliebten und auch problematischen Koalitionspartners entledigen könnte.
Mhm. Auffällig ist nun, dass praktisch alle Koalitionskrisen der letzten Zeit durch Indiskretionen hervorgerufen wurden, dass zum Beispiel vertrauliche Gespräche geheim aufgenommen und dann veröffentlicht wurden. Ist diese Methode mittlerweile zu einem neuen Maß in der Politik geworden?
Ich befürchte, dass tatsächlich diese gezielten Indiskretionen in Zukunft eine weitaus stärkere Rolle spielen werden, als das bislang der Fall war, weil natürlich diese Indiskretionen, man ist ja auch irgendwie auch interessiert daran, wie läuft die Politik quasi jetzt nicht offiziell ab, sondern hinter den Kulissen, wie wird da gesprochen, unterhalten sich die Politiker auch so verständnislos wie gegenüber den Medien, oder geht das da zur Sache, werden dort vielleicht auch vulgäre Termine gebraucht, das gab es ja alles in den letzten Wochen und Tagen. Aber ich würde zu einer gewissen Vorsicht oder ich würde diese Tonbandaufnahmen, diese geheimen Tonbandaufnahmen mit einer gewissen Vorsicht behandeln, weil man natürlich nicht weiß, ob das jetzt auch nicht gezielte Manipulationen sind, weil die Realität, die dadurch sich entwickeln kann, die Darstellungsweise kann natürlich eine völlig andere sein, als es der Wirklichkeit entspricht, und die Öffentlichkeit, die natürlich diese Happen ganz begierig aufgreift, weil sie interessiert ist, kann dann natürlich auch, ohne dass sie es vielleicht weiß, oder dass sie vielleicht auch bereit ist, das einzusehen, kann natürlich dadurch auch ziemlich leicht manipuliert werden. Mir kommt das so vor, wie wenn man zum Beispiel bei einem Gerichtsverfahren einen Angeklagten hat und den nur anhand von Indizien verurteilen will. Also man hat kein Geständnis des Angeklagten. Und ähnlich ist es hier. Also sofern man die Politiker, wenn ich das etwas vielleicht vereinfacht formulieren darf, nicht direkt bei der Tat erwischt, dass sie zum Beispiel ein Kuvert mit 100.000 Kronen einstecken, also ein klarer Fall von Korruption, sofern man nicht diesen Fall direkt hat, dann kann man wirklich diese geheimen Tonbandaufnahmen und Mitschnitte, wo etwas Ähnliches behauptet wird, nicht wirklich hundertprozentig ernst nehmen.
Also wir müssen abwarten, wie sich die Lage entwickelt. Danke für das Gespräch, Robert. Und damit ist das deutschsprachige Programm am Ende angelangt. Im Namen der ganzen Redaktion verabschiedet sich von Ihnen Marke Takahlíková. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.